Ja, ich freue mich, ja, beim Jona weiterzufahren. Und eigentlich finde ich es ja schade, dass es eigentlich jetzt fertig ist. Dann. Ich habe das Buch richtig gerne bekommen. Auch gerade, weil der Jona ist nicht so ein typischer Held. Irgendwie kann man sich mit dem noch gut identifizieren, finde ich. So ein bisschen Auf und das Ab in diesem Leben. Aber irgendwie dunkt es einem ja schon, wenn wir letztes Mal da gewesen sind, es wäre ja ein gutes Happy End gewesen, oder? Nach dem dritten Kapitel hätte es doch jetzt fertig sein können und es wäre wunderbar gewesen. Aber nein, es ist noch nicht fertig. Das Buch will noch mehr. Es will nicht einfach nur ein Happy End, es will zeigen, wie Gottes Geschichte mit dem Jona weitergegangen ist. Das dritte Kapitel hat mit einem grossen Triumph aufgehört. Die Umkehr der Menschen in Ninive, Gnade von Gott. Und durch das hat sich das Böse aufgehoben. Die böse Stadt war nachher nicht mehr so böse gewesen. Das Böse ist weg. Und Gott hat Hunderttausende von Menschen verschonen. Aber der Jona wäre nicht der Jona, wenn er sich einfach gefreut hätte. Wäre es einfach gewesen, oder? Irgendwie. Und so fängt das vierte Kapitel mit diesen Worten an. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Darüber, dass Gott jetzt gerade Hunderttausende von Menschen verschont hat, er ist steinhässig geworden. Und mir ist so ein Evangelist einfach so gedacht, das ist ja wie wenn ein Evangelist erlebt, wie ganz viele Leute zum Glauben kommen, aber nicht auf seine Art und eben nicht gerade die Leute, die er gedacht hat, und jetzt ist er steinhässig. Es ist ja eigentlich völlig widersinnig. Oder? Es ist ja schon ein bisschen speziell. Klar, der Jona, der hat Gründe für seinen Zorn. Er hat Gründe gehabt. Ich meine, die Juden sind sich gewöhnt, dass Gott Finden von ihrem Volk vernichtet. Und dass es sicher nicht barmherzig ist. Und dass Gott jetzt den Assyrern gegenüber barmherzig ist, das ist wahrscheinlich für den Jona fast irgendwie ein Verrat am eigenen Volk. Er hat gedacht, du fallst deinem eigenen Volk in den Rücken. Es hat ihm fast etwas gegeben. Jetzt eigentlich sollten ja die Israeliten ein Segen sein für die Nationen. Gott hat es dem Abraham verheißen. Aber das, was der Jona den Menschen von Ninive wünscht, ist nicht sehr segensreich. Ist nicht so positiv. Für den Jona ist also Gnade von Gott ein Skandal gewesen. Ein Ärgernis. Nicht zu begreifen. Die Rettung von Ninive ist für ihn einfach eine Bosheit gewesen. Man kann sagen, ein Affront. Einfach schlecht. Ist noch speziell. Oder? Im dritten Kapitel verschwindet das Böse aus Ninive. Es ist weg. Und jetzt flammt es im vierten Kapitel wieder auf. Wo? Wo flammt es wieder auf? Im Herz vom Prophet, vom Jona. Es kommt zur offenen Rebellion. Und es heißt wörtlich, Zorn entbrannte in ihm. Zorn. Man kann es auch übersetzen mit Glühen. Und schaut mal das Bild von dieser alten Kinderbibel. Ich finde, das trifft es total gut. Das Glühen im Gesicht. Körperlich, er hat es sicher auch gespürt, das hat etwas gemacht mit ihm, etwas Negatives. Er ist buchstäblich, es ist ihm heiss geworden vor Ärger. Wie kann Gott so ein Unrecht tun? Wahrscheinlich hat er das jemand gedacht. Wie kannst du nur Gott? Und wenn wir den Jona da vergleichen mit dem vom zweiten Kapitel, wo er im Fisch den Dankpsalm betet, dann verstrickt man fast. Man denkt, ist das der gleiche Mensch? Kann das sein? Das ist schon enorm. Aber der Zorn macht aus ihm wie eine andere Person. Zorn ist überhaupt eine gefährliche Kraft. Zorn ist eine Kraft. Und in den kommenden Versen sehen wir auch, wie der Zorn am Jona seinen Blickwinkel immer mehr schmäler macht. Und er reagiert über ihn und er sieht immer nur noch mehr sich selber, wird egoistischer. Und es wird sogar so weit, dass es wie absurd wird. Dass man kann sagen, naja, das sieht jetzt der hinterste und letzte, was du da denkst, das ist völlig absurd. Aber er checkt es nicht. Also wir werden es dann noch sehen. Was ist das Besondere am Zorn von Jona? Das Besondere an dem Zorn, er ist der tiefen Überzeugung, ich habe Recht. Ich habe das Recht dazu. Ich habe das Recht auf diesen Zorn. Gott ist schuld. Gott ist der Skandal. Merkt ihr das? Das ist eigentlich das, was Jona vor sich hat. Gott ist das Ärgernis. Zorn, aus welchem Grund auch immer, das ist gefährlich. Zorn zerstört einem selber und auch andere. Und darum sagt Epheser 4, 31, ganz wichtig, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Also Wut und Zorn und Geschrei, das ist Ausdruck von Fremdbestimmung. Das widerspricht einem gottgefälligen Leben zutiefst. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob ich meine, ich habe das Recht dazu. Es hat gerechtfertigt. Habt ihr auch schon im Zorn Sachen gemacht und gesagt, wo ihr nachher Leid hat? Ja, ja, nein, nicht aufstecken. Ich auch. Also das wahrscheinlich alle. Und ich habe das Gefühl, der Zorn, im Nachhinein merkt man irgendwo auch, das ist wie etwas Diabolisches. Das will unseren Verstand ausklinken, dass wir etwas machen, wo am Verstand vorbeigeht. Und das, was man dann macht, ist eben etwas, was abreisst, was eigentlich kaputt macht. Ich war auch schon mal so richtig zornig auf Gott. Nicht nur einen Moment lang, sondern eine Phase lang. Und zwar, als ich Theologie studiert habe, habe ich einen Bandscheibenschaden eingefangen. Der hat mich über 4 Jahre lang geplagt. Und es ist obermühsam gewesen. Du bist so frisch geheiratet, denkst du, also Leben geniessen. Und denkst, ja Gott, jetzt müsstest du mich doch eigentlich fördern. Ich mache das ja für dich, das Theologiestudium. Ich habe für dich den Beruf aufgegeben. Müsstest du mich nicht noch belasten. Und ich konnte es nicht verstehen. Ich war zeitweise aufzweifeln und auch richtig hässig und zornig auf Gott. Warum greifst du nicht ein? Und wahrscheinlich ist es dem Jon auch so gegangen, oder? Dass wir das Handeln bzw. das Nicht-Handeln von Gott nicht können verstehen, nicht können einordnen. Zorn ist immer ein Hinweis, bin ich überzeugt, dass die Beziehung von mir zu Jesus beeinträchtigt ist. Auch wenn ich nicht auf Jesus hässig bin, auch wenn ich grundsätzlich hässig bin, kann ich schon sagen, okay, ich kann mir das Bild dafür nehmen vom Jon mit dem roten Kopf. Jetzt ist irgendetwas nicht mehr gut, auch zwischen mir und Jesus. Ein Hinweis. Klar, es gibt auch den heiligen Zorn. Ja, den wollen wir manchmal noch ein bisschen führen als Argument. Das ist der Zorn, den ja Jesus hatte, den die Händler zum Tempel austrieben hat. Aber ich weiß auch nicht, wie oft unser Zorn wirklich heilig ist. Das ist dann nicht die andere Frage. Gott sei Dank zeigt uns aber der Jona auch, dass Beziehung zu Gott einiges kann aushalten. Das ist wirklich, da können wir auch ein bisschen, das dürfen wir auch gewichten. Beziehung zu Gott mag einiges aushalten. Und so war es auch bei mir dort mal. Ich konnte mich nach einer gewissen Zeit wieder können beruhigen und irgendwie akzeptieren, dass Gott mit meinem Rücken in seiner unendlichen Weisheit etwas anderes vorhat, als ich es gerne hätte. Aber trotzdem ist jetzt, Gott sei Dank, seit über 9 Jahren habe ich keine Schmerzen mehr. Interessanterweise, als wir auf die Bülach gekommen sind, dann hat es ganz aufgehört. Wir haben einen guten Einfluss gehabt. Bülacher Luft, Zürich Unterländer Luft. Ja. Ich war so froh, dass ein Tattoo im Auto zu haben, dass wahrscheinlich dann der Schmerz abgeht ist. Aber wenn man im Zorn verharrt, kann es richtig heikel werden in der Beziehung zu Jesus. Wir sehen das auch beim Jona. Der Jona verbeisst sich geradezu in seinen Zorn gegen Gott und so betet er im Vers 2 folgendes. Er sagt, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich sofort gelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Also der Jona macht Gott einen Vorwurf. Er hat lieber einen zornigen als einen gnädigen Gott. Ist ja schon noch echt. Aber natürlich auch nur, solange es nicht um ihn selber geht. Oder dann kehrt es natürlich dann schnell wieder. Aber der Jona hat eine Erkenntnis gemacht, die ihn total bedrückt hat. Und ich bin nicht sicher, ob wir das jetzt auch schon gemacht haben. Darum, ich möchte es euch gerne sagen. Mich dünkt es recht gleich. Der Jona hat etwas verstanden. Gottes Liebe kann so weit gehen, dass Gott wegen dieser Liebe von seinem eigenen Ratschluss abweicht. Die Erkenntnis hat er gehabt und das hat ihn fertig gemacht. Das war zu viel für den Jona. Dass Gott, der gewarnt ist, von seinem eigenen Ratschluss abweicht, das Volk zu zerstören, weil er sie liebt. Natürlich auch aufgrund von dieser Umkehr von den Menschen aus Ninive. Aber es ist zu viel für den Jona, er will, dass Gott ihm das Leben nimmt. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr, ich will lieber sterben, als zu leben. So in diesem Bereich sind wir schon mal gewesen, wo er da runtergeplupperlet ist, das tiefe Meer. Und auch, wo er im Verdauungstrakt auf dem Fisch gebetet hat oder war, dort war er schon tot nahe gewesen. Und da hat Gott ihm Gnade geschenkt, hat ihn zweimal gerettet. Und der Jona hat das sehr gern angenommen, die Rettung. Aber die Wirkung hat beim Jona scheinbar bald nachgelassen. Und so war er hier glücklich gewesen, wo Gott ihn gerettet hat, aber jetzt ist er hässig, wo er das Gleiche mit den Menschen aus Ninive macht. Er hat einen Todeswunsch. Und ich glaube, das ist wie auch Ausdruck von seinem Eigensinn. Wenn nicht meine Vorstellung von Gerechtigkeit passiert, dann will ich weder dein Prophet sein, noch leben. Aber hinter dem Eigensinn stoßen wir auf eine tiefe Verzweiflung. Er hat effektiv Mühe mit Gott. Aber ohne Gott hätte er ja eigentlich auch nicht können leben. Darum hat er den einzigen Ausweg gedacht, sage ich dann, dass er gar nicht mehr lebt. Also an dem Punkt von der Geschichte muss das Positive schon ziemlich weit suchen. Aber es gibt etwas Positives. Beim Jona. Wisst ihr, was das ist? Ich sage es euch gerne. Das Positive ist, immerhin er redet noch mit Gott. Weil im Kapitel 1 hat er das nicht mehr gemacht oder gar nicht gemacht. Er ist dort einfach aufgestanden, hat Gott den Rücken gedreht und ist abgehauen. Ohne Kommentar. Aber jetzt redet er noch. Er breitet seine Bedenken offen im Gebet aus. Also die Leitung zu Gott ist noch offen. Und das ist entscheidend. Manchmal haben wir nicht den leislichsten Schimmer, wie unvorstellbar und wunderbar es ist, mit Gott zu reden. Es ist das normal geworden für uns. Aber dass man da vom Schöpfer der ganzen Welt redet. Und das ist der, der weiss, wie du funktionierst. Das ist der, der weiss, was dich belastet. Und es ist der, der weiss, wie du wieder auf den Damm kommst. Das ist Gott. Im Gespräch mit Gott liegt unsere Heilung. Und darum hör nie auf, mit Gott zu reden. Gut ist auch, wenn du deine Klagen, wenn du Bedenken mit Respekt vorträgst. Aber wir dürfen klagen. Also wenn es dir schlecht geht, dann darfst du deine Klagen ausbreiten. In den Psalmen gibt es ganz viel. Aber vor allem red weiterhin mit ihm. Durch das bleibt der Zugang offen, durch den er dir helfen kann und dich heilen kann. Der David hat es auch gewusst, der König David. Er hat seinem Volk einen schönen Ratschlag gegeben. Er hat einen ganz einfachen: Mein Volk, schütte dein Herz vor ihm aus. Das ist eigentlich Klagen, oder? Das Herz ausschütten. Ganz ein wertvoller Ratschlag. Redest du noch mit Gott über alles, was dich bewegt? Oder hast du vielleicht irgendwo resigniert, innerlich abgehängt? Wenn du heute nur wenigstens wieder anfängst, mit Gott ins Gespräch zu kommen, und wenn es nur über Klagen ist, dann ist schon ganz ein wichtiger erster Zwischenschritt gemacht. Jetzt, die Reaktion von Jona hätte bei Gott einen Skandal auslösen können. Wenn so ein wichtiger Mitarbeiter von Gott entsetzt ist über Gnade, über das gnädige Handeln, muss man sagen, der ist doch nicht mehr tragbar, oder? Also heute will man den gerade irgendwie entfernen. Das ist nicht mehr tragbar. Und überlegt mal, wie rotzfrech der Jona Gott gegenüber sich verhaltet. Das kleine Prophetli wagt, so zu einem lebendigen Gott zu reden. Jetzt muss man doch sagen, also jetzt ist genug hier unten, oder? Nein, schaut mal. Und dann schaut er noch so rein mit dem roten Kopf da. Sein Zorn kommt da raus. Jetzt ist genug hier unten. Jetzt ist die Zeit, um den Vorschlaghammer auszupacken. Beziehungsweise von Gott würde ein bisschen Finger langen. Eben. Genau nicht. Genau so ist Gott nicht. Gott sei Dank. Gott redet liebevoll zum Jona. Ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Und mit dieser Frage kommt Gottes unendliche Überlegenheit entgegen. Er ist so überlegen. Er ist so souverän. Er lässt sich nicht auf die gleiche Ebene runter. Er hat das gar nicht nötig. Das wäre eigentlich das, was uns auch gut tun. Das, was ich selber auch Mühe habe, auch bei den Kindern. Einfach überlegen zu bleiben, so da oben. Nicht jetzt überheblich, sondern einfach souverän. Gott bleibt souverän. Er hat das Recht gehabt, den schwierigen Prophet in den Senkel zu stellen. Er hat das Recht gehabt. Aber er macht es nicht. Weil er ihn erstens liebt Und zweitens, weil er tiefer blickt. Er sieht nicht nur das rote Gesicht und den Zorn im Gesicht hinein, was ihm dann selber auch noch hässig macht. Er sieht tiefer und er sieht die grosse innere Spannung, die Jona hat in sich hinein. Und er sieht noch etwas. Er sieht die Angst. Der Jona hat tiefe Angst. Nämlich im Blick auf die Geschichte der Assyrer, von dem Weltreich. Und wisst ihr was? Zu Recht. Weil ein paar Jahrzehnte später, im Jahr 722 vor Christus, wisst ihr, was die Assyrer gemacht haben? Mit seinem Volk. Sie haben es am Erdboden gleich gemacht. Sie haben so viele Leute umgebracht und die anderen haben es vermischt mit anderen Völkern, dass es quasi aufgehoben war. Also der Jona hat nicht einfach blöd getan, sondern er hat wirklich innere Nöte gehabt. Und die nimmt Gott ernst. Gott will nicht nur Ninive retten, sondern auch den Jona. Es ist, wie wenn Gott damit würde sagen, Jona, ich verstehe, warum du zornig bist. Und ich kann nachvollziehen, warum du jetzt Mühe hast mit meinem Handeln. Aber ich werde dir noch mehr Erkenntnis schenken, und dann verstehst du es. Und übrigens, dass Nordreich Israel dann später plattgewalzt worden ist, ist nicht gewesen, weil der Jona jetzt die Assyrische Botschaft gebracht hat, sondern weil das Nordreich untreu war. Das war echt der Punkt gewesen. Aber auf jeden Fall darf uns das Mut machen. Wenn wir im Auf und Ab von unserem Leben Gott mal weniger treu sind oder ihn mal vielleicht ein bisschen zu wenig lieben, die Liebe von Gott und die Treue von Gott bleibt bestehen. Und zwar 100%. Und wir können darauf bauen. Klar, für uns ist gefragt, dass wir dann immer wieder umkehren, zu Gott zurückkehren. Aber die Treue von Gott bleibt auch zwischenzeitlich bestehen, wenn wir mal einen Moment lang nicht ganz treu sind. Das sagt übrigens der Paulus im 2. Timotheus 2, Vers 13. Dort steht, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Nicht in dem Sinn, dass wir jetzt das ausnutzen können und sagen, ah ja, ich muss ja gar nicht mehr so. Das geht nicht, oder? Aber wenn wir mal die Spannung drin sind, die wir nicht gerade auflösen können, dürfen wir das wissen, es ist ja so. Und übrigens, da lehrt uns Gott auch noch etwas anderes Interessantes. Nämlich, wie man Menschen weiterbringt. Durch Fragen. Ist euch aufgefallen? Es kommt auch noch mal eine Frage. Wie Gott mit dem Jona Fürschi geht. Manchmal können wir Menschen besser helfen, indem wir sie mit Fragen zum Nachdenken anregen, als dass wir ihnen gerade direkt Lösung sagen. Schau, so ist es doch. Nimm es jetzt. Also manchmal ist es richtig, wenn man das so macht. Manchmal aber ist es schleuer mit Fragen. Der Jona ist immer noch überzeugt von seinem Recht. Immer noch. Man meint, Gott müsse es dann auch noch checken. Und so marschiert er zur Stadt aus, östlich, macht eine Hütte aus Zweigen, einfache Hütte, und wartet dort, sitzt ab und wartet, was passiert. Der Jona hat jetzt ja den Auftrag ausgeführt. Eigentlich könnte er ja zurückreisen in sein Land auf Israel und könnte die Sache jetzt Gott überlassen. Er hat ja seinen Job gemacht. Aber da kommt nochmal seine Hartnäckigkeit durch. Für ihn ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Und er beharrt immer noch auf sein vermeintliches Recht. So bezieht er einen Überwachungsposten östlich von der Stadt und wartet die 40 Tage Frist ab. Speziell ist auch da wieder, ist euch aufgefallen, der Überwachungsposten bezieht er östlich von Ninive. Wo liegt Israel? Westlich, genau am anderen Ort. Also da sehen wir auch wieder, er ist offensichtlich nicht bereit, nur einen Schritt auf Gott zuzumachen, wo ja im Tempel in Israel im Westen liegt, und darum geht er in den Osten. Er läuft eigentlich auf der falschen Seite zur Stadt aus und muss nachher alles wieder retour, einfach weil er so stur ist. Die Stadt durchqueren geht 3 Tage, heisst es. Also, Gott weiss, dass der Jona auf der Gesprächsebene nicht zu gewinnen ist, nicht einmal mit Fragen. Und so heisst es dann weiter im Vers 6, und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Ah, einmal etwas, jetzt freut er sich doch einmal noch. Übrigens, so ein Rizinusstrauch sieht ungefähr so aus. Die können recht hoch werden, wachsen sowieso schnell. Aber Gott hat jetzt den über Nacht quasi auch wachsen lassen. Und da sehen wir jetzt auch wieder, wie fest der Zorn der Jona, eigentlich, woher ihn der Zorn gebracht hat. Er beharrt darauf, dass Hunderttausende von Menschen vernichtet werden. Aber er freut sich mit grosser Freude über den Schatten von dem Sträuchli. Da sehen wir irgendwie die Verhältnisse. Das ist irgendwie völlig Verhältnisblödsinn. Das ist krass eigentlich. Vielleicht freut sich der Jona auch darum so fest, weil er meint, der Liebeserweis von Gott zeigt jetzt, dass ich im Recht bin. Könnte das echt sein? Vielleicht. Müsst es nicht. Wenn Gott uns beschenkt, bedeutet das dann immer, dass er uns auch bestätigt in dem, was wir tun. Heisst das immer, ja, du machst es gut? Ich muss sagen, nein. Nicht immer. Manchmal schon, manchmal auch nicht. Ich denke da auch an die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste. Da hat Gott Mose gesagt, du mit dem Felsen reden, da kommt Wasser raus. Und das hat der Mose gemacht. Aufs Drängen vom Volk hin hat er mit dem Stab draufgeschlagen und es ist Wasser rausgekommen. Also Gott hat ihm sein Handeln nicht bestätigt, indem das Wasser rausgekommen ist, aber er hat sie gleich beschenkt, das Volk. Dann heißt es weiter im Vers 7 und 8, doch Gott ließ auch einen Wurm kommen, das Würmli. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott, das wird noch schlimmer, einen singenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er wieder rot worden ist, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Wieder bedient sich Gott der Schöpfung. Am Wurm, am heißen Ostwind. Es geht viel einfacher, merken wir immer noch. Der Sturm am Anfang, erstes Kapitel, dann auch der Fisch, alle folgen. Nur der Jona hat einfach da ein bisschen Knurz. Der Jona kommt einen Sonnenstich über. Und ein Sonnenstich kann ihm schon enorm beelenden. Vielleicht hat er auch schon einen gehabt. Und die Kombination vom geistlichen Zustand von Jona mit dem Sonnenstich wird wieder ganz, ganz übel. Er wünscht sich wieder den Tod. Übrigens, Ostwind für den Jona heisst Gegenwind. Gott möchte in die andere Richtung zurückblasen quasi. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortet er, zornig bis zum Tod. Wieder reagiert Gott mit einer Frage. Er will kein Wortgefecht gewinnen, er will den Jona gewinnen. Gott möchte, dass der Jona Gottes Gnade versteht, dass er wirklich begreift und die Gnade heisst, er liebt auch nicht Juden. Sogar die Menschen, die Feinde sind von Israel. Meinst du, dass dein Zorn richtig ist? Sagt er quasi. Mit anderen Worten, entspricht dein Handeln und dein Denken meinem Willen. Und damit sehen wir eigentlich, dass der Jona, sein Verhalten ist echt Sünde. Es ist wirklich eine Sünde. Der Jona denkt längstens nicht mehr rational. Auf die rhetorische Frage wäre die Antwort ganz klar, nein. Aber der Jona weigert sich, das einzugestehen und beharrt auf einem Ja, zornig bis zum Tod. Schon noch gleich. Schärfer kann man es fast nicht ausdrücken. Und mit dieser Sturheit nimmt er eigentlich Gottes Platz ein. Er tut sich auch aufführen wie Gott selber. Und ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf. Wie oft ist mir das schon passiert? Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir genau an diesem Platz gewesen sind? Manchmal haben wir ja bei den Kindern sehen wir so ziemlich gut, oder? Wenn sie täubeln, oder die Grösse können übrigens auch nicht täubeln, dann merkt man eigentlich, ja, legt es einem vielleicht selber auf, aber das ist genau das, was wir manchmal auch machen und was der Jona auch macht. Vielleicht ein bisschen verpackt in so ein bisschen Erwachsenenverhalten. Aber auch da, wenn man sich in so einem Konflikt mit Gott verrennt hat, ist es schwer, wieder rauszukommen. Es braucht wirklich Demut, oder? Ja, auch wenn man so ein bisschen übertrieben, fast ein bisschen täubelt hat, wieder rauszukommen, zu sagen, es tut mir leid, braucht Demut. Aber es ist so schlau, wenn man es möglichst gleich macht, weil es wird immer schwieriger, dann wieder zu kehren. Und jetzt setzt Gott eigentlich zu einem Schlusswort an. Die beiden letzten Verse von diesem Buch, und da sagt Gott, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Der Jona hat es auf dem Schiff in Kauf genommen, dass 10 Leute ums Leben kommen. Er hat sogar explizit wählen für die Menschen in Ninive, aber das Einzige, was zugrund geht, ist der Rizinusstrauch. Und mit dem Rizinusstrauch verwendet, also macht Gott eigentlich ein Gleichnis für den Prophet. Und Propheten sind ja sehr offen gewesen für Gleichnisse. Sie haben das oft selber gebraucht als Tool. Und Gott sagt quasi mit anderen Worten, Jona, du hast dich an dieser Stunde mega gefreut. Es ist dir wertvoll und du hast sogar jetzt getrauert über die Stunde, obwohl du keinen Finger gekrümmt hast für die Stunde. Schau mal, wie viel wertvoller sind mir die vielen Menschen in Ninive, die ich erschaffen habe, die ich mich um sie gemüht habe. In der Stadt heisst es, hat es 120'000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Das ist noch eine spezielle Formulierung. Wieso sagt es nicht einfach, so viele haben dort gewohnt? Was heisst das? Damit sind Kinder gemeint, oder? Kinder können nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Wir haben den Test gerade gemacht, gestern bei unserer Tochter. Sie hat es auch noch nicht können. Ja, die lehrt das eher. Tim weiss es, aber sie hat es jetzt noch nicht können. Das sind das Bild für die Kinder, die noch kein Verständnis von Schuld haben. Das sind die Schuldunfähigen. Und mit anderen Worten, vom Neuen Testament her, sagt Gott, hey Jona, du willst sterben wegen dem Pflänzli. Das ist lächerlich. Ich würde sterben für jedes einzelne von diesen wunderbaren kleinen Geschöpfen. Sogar dir erwähnt er. Und ich würde nicht nur alles geben für sie, ich werde es tun. Ich werde es auch tun. Wir sehen also, dass die Stadt recht gross war. Viel mehr als 120'000 Einwohner hat es gehabt. Und Gott hat jeden Einzelnen geliebt. Jeder hat ihn retten. Und damit hat er seinen Prophet beauftragt. Mit dem Rizinus hat Gott am Jona sein Herz, sein böse Herz, überführt. Und der Jona schwiegt. Jona sagt nichts mehr. Er ist überführt, glaube ich. Es ist wie bei Hiob. Es ist mit dem Hiob in den Sinn gekommen. Als der Hiob mit Gott gestritten hat, hat er auch lange gefunden, ich bin ihm recht. Und menschlich gesehen kann man es nachvollziehen. Aber dann hat Gott ihm eine tiefere Erkenntnis geschenkt. Und der Jona, der Hiob, ist völlig überführt gewesen und hat gesagt, oh, jetzt begreife ich es. Ich sage gar nicht mehr. Du bist viel mehr, als ich mir vorstellen konnte. Und beim Hiob heisst es dann nur noch, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Still. Ich vermute, dass Gott den Jona auch gewonnen hat. So aufgrund des Hiob-Siment, dass das da irgendwo unausgesprochen auch so ist. Ich weiß es nicht, ich vermute es nur. Aber es wäre schön, wenn es ein Happy End gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, Gott ist mit ihm zum Ziel gekommen. Aber warum zeigt denn das Buch Jona da keine Reaktion vom Prophet? Es wäre ja irgendwie schon noch schön, wenn man es könnte lesen. Und Jona sagt, ja, ich habe es verstanden, Gott, es tut mir leid. Es wäre doch eigentlich noch schön, aber er macht es nicht. Warum? Ich glaube, Gott spielt damit uns den Ball zu. Er spielt uns zu, uns, wenn wir uns heute mit dem Text auseinandersetzen. Er will, dass wir ihm Antwort geben auf die Frage, bist du bereit, dass ich dich weiterführe im Verständnis, wer ich als Gott bin? Bist du bereit, dass ich dir tiefe Erkenntnis schenken kann? Ich glaube, er will uns verändern. Bestimmte falsche Gottesbilder auch ins Wanken bringen, abbrechen. Und dazu führt uns Gott auch mal Wege, die wir als Ärgernis, als Skandal empfinden, die uns zuwider sind. Etwas macht uns der Jona klar. Wenn wir mit Gott leben, ist es keine Option, sich nicht zu ändern. Bei dem zu bleiben, was vermeintliche Sicherheit gibt, sogar in der Gottesbeziehung gibt es das nicht einmal. Genauso ist es um Jona gegangen. Gott hat ihn zur Veränderung geführt, zum Umdenken. Leben heisst, sich verändern zu lassen. Erst im Himmel müssen wir uns nicht mehr verändern. Ja, jetzt ist es eine Illusion. Stillstand ist eine Illusion. Und das ist auch eine Spannung. Wir leben eigentlich in einer Spannung hinein als Gottes Kinder. Weil Glauben heisst einerseits bleiben. Bleiben bei Gott, bei der Wahrheit. Sich daran festheben, dass Gott unveränderlich ist, wo es Halt gibt. Das ist das eine. Und das andere heisst eben auch, wenn wir Gott dienen, dass er uns auf Jesus, also dass wir uns bewegen, dass wir uns auf Jesus einlösen, wo uns eben in sein Bild verändern und unsere falschen Gottesbilder oder unvollständigen Gottesbilder wird verändern und weiterbringen. Und das beides gehört dazu. Bleiben und verändern. Und das ist nicht immer so einfach. Es ist eine Spannung, aber beides ist wichtig. Und genau das hat beim Jona zu einem Ärgernis geführt. sein Skandal von der Gnade war eigentlich die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit von Gott. Können nicht miteinander logisch gedacht werden. Was ist denn jetzt? Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit? Gott, kannst du dich entscheiden? Was von beidem? Gott ist beides. Gott kann nur beides gleichzeitig sein, vom Kreuz her. Im Opfertod von Jesus. Und der hatte Jona ja noch nicht so auf dem Radar gehabt. Aber durch den Opfertod von Jesus hat er stellvertretend für alle Menschen das Schuldproblem gelöst. Aus der Welt geschafft. Und darum kann Gott jedem Menschen gegenüber barmherzig sein, der den Opfertod in Anspruch nimmt, wo Jesus glaubt. Ihr Lieben, das ist das Größte. Das ist das Größte. So sehr liebt dich Gott, dass er bereit ist, den Müll von deinem Leben wegzunehmen und dir seine Herrlichkeit zu schenken. Das ist gewaltig. Und da sind wir auch wieder beim Jahresvers, oder? Wo es um die Herrlichkeit Gottes geht. Und er will in uns legen und dass sie sich auch prozesshaft mehr und mehr ausbreitet. Wer Jesus in sein Herz einlädt, der gönnt alles, letztlich. Gott hat die Schiffsbesatzung verschont, wo sie um Gnade gefleht hat. Gott hat den Jonah gerettet, als er im Fisch gebetet hat. Gott hat Menschen aus Ninive gerettet, wo sie umgekehrt sind. Wisst ihr, was das heisst? Gott antwortet auf unser Gebet, wo wir ihn richten, wenn wir ihn anrufen. Er lässt auf deine Gebet. Und darum möchte ich auch heute einladen, den Jesus einzuladen in sein Leben. Ihm seine deine Verfehlungen ihm zu bekennen und ihn anzunehmen als der, der dich helfen kann, der dich retten kann. Und wenn du schon Christ bist und irgendwo vielleicht so nicht ganz nahe bei Jesus oder etwas noch zwischen deinen steht, dann komm doch heute zu Jesus. Er möchte dich umdrehen. Er möchte dich auf seinen Weg nehmen, auf den Weg vom Leben. Er wird dir mehr geben, als du jetzt hast, wenn du kommst. Er wird dir mehr geben, als du jetzt hast. Das Buch Jona fängt an mit dem Wort Gottes, also mit dem Ausspruch von Gott und hört auch mit so einem auf. Und ich glaube, dass er alles aufschreiben lassen, wegen dir und wegen mir. Dass wir sehen, er möchte uns helfen. Egal, ob wir zu den Menschen aus Ninive gehören, quasi noch nicht so, oder so am Umkehren sind zu Gott, so ein bisschen dran sind, oder wie der Jona schon ganz bei Gott sind, er möchte, dass wir uns rufen lassen. Geh doch zu ihm, heute Morgen, in einem Gebet. Vielleicht auch, dass eine Person kann helfen kann, in einem Gespräch. Lass dich auf ihn ein und dass er uns seine Herrlichkeit kann tiefer zeigen. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für das Buch Jona, dass du uns das geschenkt hast, für das Leben von dem Propheten, der so nicht heldenhaft daherkommt, aber wo wir so viel lernen können für uns. Und du siehst, dass wir auch, also ich auch sehr oft nicht der Held bin. Aber Herr Jesus, bitte hilf, dass wir uns weiterziehen lassen von dir. Gerade dort, wo wir vielleicht Mühe haben mit gewissen Vorstellungen, wie es sein sollte und wie es wirklich ist, wo wir Mühe haben mit der Entwicklung irgendwo, wir würden das anders wünschen. Aber dass wir uns auch dort wirklich von dir in die Hand nehmen lassen und können auch erkennen, dass wir ein unvollständiges Bild haben jetzt von dir, dass du noch viel mehr bist und dass du uns in deiner Güte weiterhelfen willst. Herr, wir haben es nötig und danke vielmal für deine Geduld und für die Spannkraft, die unsere Beziehung zu dir hat. Du bist ein wunderbarer Gott. Gib aber auch Mut, Herr Jesus, um konkrete Schritte zu tun heute Morgen. Wir merken, es ist etwas nicht gut. Schenk doch, dass wir wirklich ganze Sachen machen. Das Gespräch in Anspruch nehmen, das Gebet. Danke vielmals. Amen.